also was mache ich eigentlich? Also promovieren heißt, dass ich eine Doktorarbeit schreibe, ich mache eine Studie, das mal vorab als kleine Information. Und was ich auch noch vorweg sagen muss, ich habe keine Erfahrung mit Racial Profiling, ich habe überhaupt keine Rassismuserfahrung, ich habe mit der Polizei überhaupt gar nichts zu tun. Und das liegt daran, die meisten werden sich denken können, an was das liegt. Das liegt daran, wer ich weiß bin. Genau. Aber ich habe das beobachtet und mich hat es interessiert. Und ich bin von Haus aus Sozialpädagoge, habe sehr viel mit Jugendlichen zu tun. Sehr viele Jugendliche, die Rassismuserfahrungen machen. Und gut, ich habe auch Freunde, die auch Erfahrungen mit der Polizei gemacht haben. Das steht auf einem anderen Blatt. Aber deswegen hat mich das interessiert. So. Und dazu forsche ich. Und was genau mache ich da? Also ich versuche herauszufinden, was für Erfahrungen Jugendliche, die Rassismuserfahrungen machen, mit der Polizei machen. Also was die für Racial Profiling-Erfahrungen machen und für Erfahrungen von Polizeigewalt, von rassistischer. Weil das hängt zusammen miteinander. Und dann interessiert mich im Rahmen dessen, was die für Handlungsstrategien entwickeln und wie sie auch widerständig handeln können. Und jetzt zur Frage, wie ich das erarbeite. Also ich arbeite mit qualitativen Interviews, also ich mache qualitative Sozialforschung, das muss man vielleicht auch kurz erklären. Ich werde ganz oft gefragt, ob ich irgendwelche Zahlen wüsste, wer mehr diskriminiert wird, ob er Junge, Alte oder was weiß ich, was die da alles fragen. Genau, und mit Zahlen habe ich leider auch nichts zu tun, sondern ich versuche zu rekonstruieren, was da genau passiert. Also ich versuche mikroskopisch darzustellen, welche Erfahrungen diese Jugendlichen eben machen und so einen Einblick in ein nicht beleuchtetes Innenleben, man könnte auch von der Seele sprechen, in dieses Verhältnis zu geben. Genau, also so viel zum Vorgehen. Ich habe da mit narrativen biografischen Interviews geforscht und habe tatsächlich ausschließlich Jugendliche interviewt, beziehungsweise auch junge Erwachsene, weil in meiner Warte sind Jugendliche eine ganz besonders betroffene Gruppe von Racial Profiling und Polizeigewalt. Also wie gesagt, man kann sich da schlecht auf Studien stützen, aber Erfahrungswerte sagen das einfach. Und weil ich eben Jugendforschung betreibe und von daher interessiert mich das. Genau. Und was man zum Beispiel mit quantitativer, also den sogenannten repräsentativen Studien, nach denen ja immer gefragt wird, nicht sagen kann, ist, wie zum Beispiel jetzt eine Kontrolle genau abläuft oder wie ein Gewaltverhältnis abläuft. Sowas kann damit nicht gesagt werden. Da kann nur gesagt werden, wurdet ihr schon mal kontrolliert? Ja, nein. Und dann kann man abbilden, wie viele, ja, wann und wo. Aber einen vertieften Einblick liefert es nicht. Und da das Feld, die, sagen wir mal, Racial Profiling-Forschung, wenn man so möchte, um jetzt darauf zurückzukommen, was es für Studien gibt, es gibt nämlich keine. In Deutschland gibt es keine dazu. In anderen Ländern sieht es anders aus. Zum Beispiel in den USA gibt es ganz viele Studien, aber da sind die Verhältnisse ganz anders. Jüngst ist eine in der Schweiz erschienen, ein wirklich sehr lesendes Buch. Herausgeber sind die Allianz gegen Racial Profiling Schweiz, 2019 erschienen, kann ich allen empfehlen, die es noch nicht kennen. Genau, und vor diesem Hintergrund dachte ich, ich erforsche das mal hier mit so einem speziellen Fokus auf Jugend, weil das haben die SchweizerInnen auch nicht direkt beforscht, da ging es um Erwachsene. Genau, also um vielleicht kurz einen Abriss zu machen, die Arbeit, die ist auch noch nicht fertig, die wird wahrscheinlich nächstes Jahr fertig werden. Deswegen vielleicht ein kleiner Abriss über die Ergebnisse oder die Befunde, die ich daraus ziehen konnte. Also die Jugendlichen, die ich da interviewt habe, die machen ganz unterschiedliche und auch sehr zahlreiche Erfahrungen mit der Polizei. Die sind fast immer mit Gewalt verbunden und sind ganz unterschiedliche Arten von Gewalt, auch ganz unterschiedliche Arten von Erfahrungen, die sie machen. Und es gelingt eben tatsächlich, so einen mikroskopischen Blick auf einzelne Verhältnisse zu legen. Also zum Beispiel, wie eine Razzia abläuft oder wie dieses sogenannte auf den Boden legen, was da passiert. Und das ist tatsächlich sehr interessant, weil das ist was, das wird medial nicht so stark besprochen. Also seit dem Tod von George Floyd wird es tatsächlich problematisiert. Aber zuvor war meine Erfahrung, dass wenn man in den Medien geguckt hat, also Kopf natürlich ausgenommen, aber in den Medien war Racial Profiling immer sowas wie eine Personenkontrolle. Immer eigentlich auch im Zug, also es wurde überwiegend über die Bundespolizei berichtet, aber nie über das, was eigentlich in den Städten passiert. Und genau das hat mich interessiert, also dieser Alltag. Denn das passiert eben nicht nur von der Bundespolizei, das passiert tagtäglich und Auf was ich jetzt hier hinaus möchte, also ein Punkt, den möchte ich hier ganz gezielt hervorheben, möchte ich auch nochmal in die Diskussion mit einbringen. Racial Profiling habe ich herausgefunden, das erfolgt in der Plötzlichkeit. Also es kann sein, so wurde mir berichtet und so habe ich das tatsächlich auch selbst schon gesehen, man wird einfach auf den Boden gelegt. Und das ist wirklich erschütternd und interessant gleichermaßen. Also erschütternd auf jeden Fall für die Betroffenen, aber für eine Forschung ist es tatsächlich sehr interessant, auch um eine Öffentlichkeit zu erreichen. Ich denke, das ist nicht vielen Leuten bekannt, dass das einfach so passieren kann. Es ist jüngst eine Studie erschienen zu missbrauchter Polizeigewalt von Tobias Singlenstein und anderen, Ruhr-Universität Bochum. Racial Profiling kommt darin überhaupt nicht vor, nicht in einem Satz. Das ist was, was man in der Studie kritisieren kann. Aber die berichten auch über vielfältige Übertretungen der Polizei und so weiter, vor allem bei Demonstrationen und Fußballspielen und so weiter. Und da ist es so, dass die Betroffenen in der Regel wissen, was sie erwartet. Also man geht auf eine Demonstration, in den meisten Fällen sage ich jetzt mal, oder zu einem Fußballspiel und man weiß, man kann eine draufkriegen von der Polizei. Aber die Leute, die ich interviewt habe, die wussten das gar nicht. Die wurden wirklich tatsächlich am helllichten Tag teilweise einfach so auf den Boden gelegt. Und das ist, glaube ich, nichts sonderlich Untypisches. Ich bin mitunter durch eine Erfahrung oder Beobachtung, die ich als Sozialpädagoge machen konnte, ich habe meine Zeit lang Streetwork gemacht, und an einem Tag war alles voller Polizei, niemand wusste, woher die kamen, und die haben auch gar nichts gesagt. Und dann haben die einen Jugendlichen, der bei uns da quasi Klient war, oder Adressat, wie man in der sozialen Arbeit sagen würde, haben die einfach auf den Boden gelegt. Also einfach so mit dem Gesicht auf dem Boden, in Regen, mit Handschellen. Und da waren, was weiß ich, wie viele Polizistinnen da und auch Hunde sind um den rumgelaufen. Ich habe mich immer gefragt, was passiert denn da? Was ist denn da los? Und die haben auch nicht so richtig mit uns geredet. Und der wurde verdächtigt, jemand bedroht zu haben. Genau, er wurde verdächtigt, jemand bedroht zu haben. Der wurde dann abgeführt und dann kam der aber nach einer halben Stunde oder Stunde wieder und hat gesagt, ja, die haben mich freigelassen. Und dann habe ich gesagt, hey, die haben dich jetzt schon freigelassen. Ja, ich war es nicht, aber er hatte halt schwarze Haare. Aber jetzt muss man sagen, in der Einrichtung hatten alle Jugendliche schwarze Haare und in der Straße auch. Und er wusste gar nicht, wie ihm geschieht. Und das ist was, das sehe ich in den Ergebnissen von meiner Studie ganz oft. Diese Jugendlichen, die sind unschuldig, die haben nichts mit der Polizei zu tun. Die werden verdächtigt und werden auf einmal auf den Boden gelegt. Und an der Stelle würde ich jetzt mal abschließen.